Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen zur Folge 28 vom Podcast Krebs, was nun? Wir sind immer noch bei der Bremer Krebsgesellschaft. Ich sitze hier immer noch mit Lydia zusammen und wir wollen die weiteren Themen besprechen. Lydia wird weiterhin aufklären über Mythen und wird die praktisch in Fakten umwandeln, dass wir nicht nur die Mythen aus dem Internet haben und Fragen, die uns per E-Mail erreichen, sollen ja auch richtig beantwortet werden. Du kannst vielleicht aus der ersten Folge noch Ergänzungen zufügen für unsere Zuhörer, damit sie so ein bisschen, ja, ich sag mal, kleine Erinnerung bekommen an Folge 1. Wir ein bisschen, ja, hinweisen, dass man diese auch hören sollte, aber auch noch ein bisschen ein paar extra Punkte hat. Lydia, fällt dir noch was ein zum Schwerbehindertenausweis?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar ein Hauptmythos, der mir immer wieder begegnet beim Schwerbehindertenausweis, ist tatsächlich, dass Menschen sagen, dann kann ich doch damit überall parken. Und so ist es nicht.
Schön bei Lidl vor der Tür.
Genau. Also der Schwerbehindertenausweis hat hauptsächlich diese 5 Punkte, die ich im ersten Teil der Folge erzählte, die Möglichkeiten, die da bestehen, ne? Und zwar ja den Steuervorteil und mehr Urlaubstage und dergleichen. Aber dies mit dem Parken hat damit zu tun, man kann ein sogenanntes Merkzeichen beantragen. Es ist ein Buchstabe. Also sonst ist der Ausweis ja so ein hellgrüne Karte, wie eine EC-Karte mit einem Passfoto drauf, mit einem Namen. Dann steht da der Grad der Behinderung. Da hatten wir das am Anfang schon mal drüber gesprochen.
Prozent, ne?
Genau. Mhm. Also wie wird die Erkrankung eingestuft? Ne? Also in der Regel 50, aber manchmal auch mehr. Wie lang ist der? Also gibt es eine Befristung? Das steht dann drauf. Und dann steht noch ein Buchstabe drauf, wenn man den beantragt hat. Und den Buchstaben bekommt man nur, zum Beispiel das G für gehbeeinträchtigt, wenn man eine Gehbeeinträchtigung hat. Ja, also wenn man 2 Kilometer nicht mehr am Stück gehen kann.
Ja, für Lungenkrebspatienten.
Ja.
Oftmals.
Genau. Deswegen finde ich wichtig, dass man darauf auch achtet. Mhm. Ne? Also wenn jetzt Menschen zu mir kommen und ich helfe denen bei der Beantragung des Schwerbehindertenausweises, frage ich schon genau, wir reden ja dann über die Erkrankung. Was sind denn die Beeinträchtigungen? Und es kann sein, dass je nachdem, wie jemand aufgestellt ist mit einem Lungenkrebserkrankter, erkrankte Person das bekommt.
Das ist natürlich für alle Krebserkrankten der Fall, aber in der Lungenkrebsgruppe haben wir natürlich viele dabei, die ja auch keine Treppen mehr steigen können und sowas. Ne?
Genau, und dann würde man, aber nochmal ganz wichtig, dieses Parkzeichen bekommt man nur bei AG, außergewöhnlich gehbehindert, als Merkzeichen. Mhm. Und das haben tatsächlich Menschen, die im Rollstuhl sind und dergleichen.
Ja, auch das zu Recht. Ne?
Ja, natürlich. Also deswegen finde ich auch wichtig zu sagen, also dass wir klären auch in die Richtung auf und sagen, nee, ihr könnt jetzt nicht überall parken. Ne?
Nee, so. Du kannst die 50 Meter noch laufen.
Genau. Also es soll sozusagen, der Ausweis zeigt, soll abbilden schon die Beschwerden, die Funktionsbeeinträchtigung durch die Erkrankung. Und deswegen kann man dann Dinge geltend machen dadurch.
Ja, sehr gut. Dann hatten wir das Krankengeld noch besprochen, Folge 1. Fällt dir dazu noch was ein?
Ja, nur vielleicht so viel, dass in dem Prozess der Frage, ne, möchte ich wieder arbeiten oder nicht, dass wir da halt auch da sind als Krebsberatungsstelle, dass es wichtig ist, vielleicht gemeinsam ein bisschen zu sortieren, wo geht die Reise hin.
Auch eine Art Taktikbesprechung?
Ja, genau, total. Ja? Taktikbesprechung, auch so ein bisschen, möchte man es doch vielleicht erstmal ausprobieren. Viele brauchen das. Viele sagen, ich möchte wenigstens einmal die Wiedereingliederung versuchen. Und noch nicht gleich eine Erwerbsminderungsrente zum Beispiel beantragen, weil die Menschen sagen, nee, das hat auch was mit dem Selbstwert zu tun bei einigen. So dieses aus der Erkrankung, wie soll man sagen, ja, wieder zurückzufinden in den Beruf.
Ein psychologischer Faktor.
Ja, das kann stärkend sein, ne? Und wiederum andere, je nachdem, was die schon für Arbeit geleistet haben und wie lange die sagen, nee, das kann ich nicht mehr und will ich auch nicht mehr. Also es kommt ein bisschen auch auf Alter an, ne? Und auf die Situation.
Ja, jeder ist anders, ne?
Jeder ist anders.
Das Schöne, oder deswegen ist, glaube ich, auch die Beratung so wichtig.
Ja.
Weil jeder Fall ist anders.
Ist und anders, auf jeden Fall.
Das ist auch der Grund für die beiden Folgen, weil wir können das gar nicht beantworten.
Ja.
Also, ne, du kannst ja keine Beratung machen per E-Mail, sondern die sollen schon den Weg zu euch suchen.
Auf jeden Fall. Ja. Und wenn eben nicht in Bremen, in der schönen Stadt Bremen, ansässig, dann halt irgendwo anders, weil es gibt die Möglichkeit. Und wir sagen manchmal, das ist so ein bisschen platt, aber darüber sprechen hilft. Ja. Also darüber sprechen, es auszusprechen, jetzt eine Krebserkrankung zu haben, kann helfen, um es einzuordnen. Es kann aber auch helfen, die Wege, hatten wir eingangs mal drüber gesprochen, die Wege zu besprechen und welchen Pfad man wählt, ja, das ist dann der Person überlassen.
Selbst überlassen, genau.
Ja, das ist. Und es ist auch total wichtig, dass wir da sind wir auf Augenhöhe, da sind wir, schwingen wir immer mit, wir sind ergebnisoffen, also wir gehen nicht in die Beratung und sagen, ja, zum Beispiel jetzt, wir ordnen auch nicht ein. Also, ein metastasiert erkrankter Mensch, der kommt und zu mir sagt, ich möchte aber wieder arbeiten. Da sage ich nicht, nee, das wird nichts, ne, das darfst du nicht, das wird nichts. Erstens ist es so nicht, ne, haben wir ja auch oder habt ihr auch oft in dem Podcast schon besprochen, wie die Krebstherapien voranschreiten, was ist alles möglich, auch im metastasierten Zustand.
Ja.
Und da würden wir nie sagen, nee, sondern da schwingen wir halt mit. Und genau, wir waren bei Krankengeld.
Genau.
genau, also da habe ich jetzt eigentlich nochmal, ja, also es ist wichtig, sich zu überlegen, ist das jetzt gerade eine Entlastung, kann ich arbeiten oder nicht, dann gibt es die Möglichkeit des Krankengeldes und es gibt auch die Möglichkeit in dieser Zeitspanne, wenn man das möchte, zu versuchen, eine Wiedereingliederung und zu gucken, es auszuprobieren, eine Erprobungsphase ist das. Und ein wichtiger Punkt ist noch beim Krankengeld, der mir eingefallen ist. Manchmal fragen Menschen, was ist, wenn die 78 Wochen auslaufen? Was ist denn dann? Und wir hatten ja schon drüber gesprochen, 1 Jahr und 3 Monate etwa. So lang kann aber auch eine Therapie gehen oder länger. Und dann müssen die Personen tatsächlich, die krebserkrankten Personen, sich entscheiden, möchte ich weiter mich krankschreiben, weil ich nicht mehr noch nicht arbeiten kann. Und dann fällt es aber weg, das Krankengeld. Und dann fragen ja viele, was ist denn dann? Und dann kann man entweder, wenn man sagt, man weiß es noch nicht, ob man in die Rente eher geht oder wieder zurück an den Arbeitsplatz, kann man das sogenannte Arbeitslosengeld im Rahmen der Nahtlosigkeit beantragen.
Okay.
Klingt wild, also im Sinne von, was ist das? Nahtlosigkeit deswegen, weil, also lückenlos, ne? Weil das Krankengeld ausläuft und man muss ja irgendwie abgesichert sein, weil dann würde ja auch das Geld aufhören nach dem Krankengeld. Und da kann man dann versuchen, über die Agentur für Arbeit, nicht versuchen, sondern es machen viele, zu gehen. Ganz wichtig, auch wenn man nicht arbeitslos ist. Also das heißt, man geht auch zur Agentur für Arbeit, in diesem Fall, wenn das Krankengeld ausläuft und man ausgesteuert wird. Das ist so ein Wort, was häufig kommt.
Ja.
Wenn das ansteht bei euch, ne, und ihr das irgendwie merkt, ihr steht da kurz bevor, ist es vielleicht gut, auch dann sich Beratung zu holen.
Ja.
Weil auch da geht's wieder um die Wege, ne? Also was ist der eigene Weg, ne? Entscheidender Schritt. Wie sage ich das bei der Agentur für Arbeit? Da gibt's dann auch wieder so, ich sag jetzt mal Fallstricke, ne? Auch da wieder ein Antrag. Aber deswegen, also die meisten Menschen versuchen während des Krankengeldbezuges sich zu entscheiden, Arbeit ja oder nein. Das versuchen schon die meisten. Wenn es aber irgendwie nicht geht, weil die Erkrankung länger andauert, weil es vielleicht doch ein Rezidiv gibt oder was auch immer, dann gibt es noch die Möglichkeit der zweiten Säule, das wäre dann die Agentur für Arbeit. Das ist aber manchmal überfordernd, das sage ich manchmal auch nicht sofort im Erstkontakt, wenn jemand kommt, sondern es geht immer darum, die nächsten Schritte zu besprechen. Also was möchte ein Mensch, der in die Beratung kommt? Und wenn der jetzt Fragen zum Krankengeld hat, dann beantworte ich die und wir reden darüber, was könnten Perspektiven sein.
Aber manchmal nicht gleich ist überlasten,
es, ne? Genau. Und manchmal ist es aber auch eine Entlastung, dass Menschen wissen, okay, ich habe Zeit.
Ja.
Auch nach dem Krankengeld habe ich noch Zeit. Ich sage jetzt mal zu genesen oder eine Entscheidung zu treffen, jetzt bezüglich Rente oder nicht.
Körperlich oder seelisch genesen, ne? Das kann ja auch seelisch sein.
Ja.
Ja, dann hatten wir Pflegegrad Pflegeversicherung. Fällt dir da noch was ein?
Da fällt mir nur ein, dass man natürlich auch Hilfsmittel beantragen kann. Also nehmen wir mal an, jemand wohnt in einer Wohnung, hat Probleme, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, beim Duschen oder braucht doch Unterstützung oder benötigt einen Toilettensitzerhöhung, genau, oder mir fällt nur Halter ein, aber ich meine jetzt so.
Es gibt auch noch Haltegriffe,
Haltegriffe, Rollator. Genau, danke, ja. Rollatoren und so. Also das würde man alles über die Rubrik Hilfsmittel beantragen können bei der Krankenkasse. Das muss ein Arzt befürworten, aber das machen die.
Ja. Ne?
Also wenn es benötigt wird, dann kann man das auch machen.
Und auch Baumaßnahmen, ne?
Auch Baumaßnahmen, genau, werden auch unterstützt. Da wird genau hingeguckt, dass nicht jemand irgendwie sowieso mal renovieren wollte. Wollte sowieso mal endlich.
Eine Bodentiefe genau. Dusche haben, ja.
Also da wird geguckt, natürlich hat das mit der Erkrankung zu tun, ist ja auch richtig. Dann kann man das aber machen.
Da gibt es ja irgendwie so einen Maximalsatz, ne? Ich glaube.
Genau, das kann ich nicht genau sagen, wie hoch der ist, aber da könnte man sich dann sonst auch nochmal beraten lassen.
Ja.
Was wir in Bremen haben, das ist auch ganz toll, wir haben einen Pflegestützpunkt, das ist eine Beratungsstelle rund um das Thema Pflege. Die weiß ich nicht, wie es in anderen Bundesländern ist. Da kann man dann auch nochmal genau solche Dinge auch nochmal nachfragen. Ne? Wie ist der Satz so und so? Aber das wäre eine Möglichkeit zum Thema Pflegekasse und dergleichen. Was gibt es für genau Hilfsmittel? Bei allem ganz wichtig, es zu fragen. Also ein Arzt kann auch viel ausstellen. Du sagtest vorhin Physiotherapie, Krankengymnastik. Wenn es nötig ist und man Beschwerden hat, immer fragen, ob man das als Rezept bekommt.
Ja. Ne? Damit man es auch bezahlt bekommt.
Ja, auf jeden Fall. Und gar nicht so in die Richtung, ich bittstellermäßig, sondern nein, man hat Beschwerden und es steht einem zu und also steht einem zu im Sinne von, man darf davon profitieren.
Ja. Ja, und auch lieber daran arbeiten, als dann nur Schmerzmittel zu nehmen, sondern vielleicht kriegt man es auch anders irgendwie
genau.
hin.
Genau,
ne? Also kommen wir jetzt zur eigentlichen zweiten Folge, zu den neuen oder nächsten Mythen, die ich für dich habe. Und zwar ein Mythos, der uns immer wieder erreicht, ist Psycho-Onkologie kostenfrei und ist das auch für jeden, der Krebs hat, sofort, ich sag mal, kurzfristig zu erreichen. Also und wie kommt man da ran? Ne?
Genau, das wichtiges Thema. Also Psycho-Onkologie heißt ja, Menschen, die zusatzausgebildet sind im Bereich der Onkologie, also dem Umgang mit der Krebserkrankung und der Wahrnehmung vielleicht von Veränderungen und so weiter. Und in Beratungsstellen, oder ich kann mal davon sprechen, in unserer Beratungsstelle der Bremer Krebsgesellschaft.
Ihr habt alle diese Zusatzausbildung.
Wir haben, genau, wir die beratenden Menschen bei uns haben das. Und das ist kostenfrei. Menschen können sich beraten lassen. Ganz wichtig ist aber trotzdem, es ist keine Therapie. Also wir bieten keine Psychotherapie an und wir bieten aber zeitnahe Beratungen an. Also Menschen melden sich meistens belastet durch die Erkrankung. Warum auch? Also ich meine, jetzt das Hauptthema ist dann unterschiedlich. Aber ich sag mal, wenn es um Ängste geht, wenn es darum geht, Körperwahrnehmung oder psychische Belastung, dann kann man eben sagen, ich muss mit jemandem sprechen oder möchte. Und dann haben wir ja im Haus eben Psycho-Onkologin. Wir haben aber auch Psychologinnen im Team, die aber auch den Zusatz Psycho-Onkologin haben. Es kostet nichts bei uns. Und ich finde ganz wichtig, eine Krebserkrankung heißt nicht, dass man immer eine Psychotherapie benötigt.
Ja.
Manche sagen, ach, und jetzt bin ich auch noch psychisch krank. Ne? Das muss es nicht heißen. Aber für die meisten Menschen ist man aus dem Gleichgewicht. Also durch die Krebserkrankung, viele sprechen davon, es ist wie im Nebel oder der Teppich ist weggezogen, ne? Der Boden tut sich auf.
Man muss es erstmal verdauen.
Man muss es verdauen, wirklich. Und dafür sind wir eben auch da. Und wenn es dann aber Menschen gibt, die sagen, ich möchte das tiefergehend bearbeiten, also soll heißen, ich möchte eigentlich auch eine Therapie machen, weil es vielleicht auch andere Themen gibt, dann, so ist es bei uns in Bremen, versuchen wir zu vermitteln oder sagen, geben eine Liste raus von Psychotherapeutinnen und Therapeuten mit dem Schwerpunkt Onkologie. Das gibt es. Das gibt es wahrscheinlich in jeder Region.
Und das ist dann auch weiterhin kostenfrei dann?
Nee, das ist dann, das geht ja über die Krankenkasse, das ist dann sozusagen eine reguläre Psychotherapie. Da können wir nur sagen, was gibt es für Therapeuten und Therapeutinnen und das geben wir dann raus, die Liste. Aber die Menschen müssten sich dann selber kümmern. Ne?
Ja, okay.
Also zusammengefasst könnte man sagen, Psycho-Onkologie ja, auf jeden Fall. Wenn jemand Gespräche möchte, kann er sich melden oder er oder sie bei Krebsberatungsstellen.
Und ihr vermittelt dann.
Und genau, und vermitteln sieht so aus, also wir rufen nicht bei denen an, aber wir haben meistens eben eine Liste und können sagen, die können sie abtelefonieren. Und dann sagen häufig Menschen, ach, findet man heutzutage überhaupt noch einen Therapieplatz?
Ja.
Da ist meine Erfahrung, natürlich ist es anstrengend, weil man muss dauernd zu unterschiedlichen Zeiten irgendeinen Therapeuten versuchen zu erreichen. Mhm. Ne? Und es gibt dann manchmal auch Wartelisten, aber ich würde es immer versuchen, wenn der Bedarf da ist, habe ich eher die Erfahrung, dass man auch irgendwann jemand findet.
Ja, sehr gut.
Und manche nochmal nehmen es auch zum Überbrücken. Die sagen, sie wollen eine Therapie machen, finden aber erstmal noch keinen. Und bevor man alleine da sitzt, total überfordert, dann lieber melden, auch in der Beratungsstelle.
Ja, man kann gleich, wir haben ja eben genug Themen schon angeschnitten, man kann ja auch andere Themen noch nebenbei noch besprechen. Ne?
Auf jeden Fall.
Also
heute geht es ja eher so um die Frage, was sind denn, was steht Krebserkrankten zu? Also eher so ein bisschen auf die soziale Frageebene ne? oder auch sozialrechtliche Dinge. Aber einhergeht bei jedem Antrag, das merkt man ja schon, wie wir das jetzt besprechen, es geht immer um Entlastung. Es geht immer um mehr als den Antrag, ne? Sondern es geht immer um Verarbeitung.
Ja. Ja, und genau, und seelische Unterstützung.
Genau.
Ja.
So sieht's aus, ja.
Ja, Lydia, dann kommen wir zur nächsten Frage oder nächstes Schlagwort. Und das habe ich persönlich gehört und wusste ich überhaupt nicht. Also ich bin jetzt ja auch 1,5 Jahre dabei. SAPV, was fällt dir dazu ein?
Ja, da fällt mir dazu ein, dass es eine palliative Versorgung ist, ein Angebot, wenn Menschen, das finde ich nochmal wichtig, palliativ erkranken. Das heißt nicht, also zum Beispiel manchmal kriegen Menschen palliative Chemotherapie oder eine palliative Krebstherapie, sind aber, wie du, genau, und sind aber nicht in der palliativen Situation. Und das ist wichtig zu unterscheiden, aber Krebs bedeutet immer alles. Also es kann auch bedeuten, dass jemand in eine palliative Situation kommt. Und vielleicht unterstützt werden muss, also es nicht mehr, also der Krebs nicht heilbar ist und aber auch der Krebs so fortgeschritten ist, dass man Unterstützung benötigt. Also pflegerische Art auch, aber eben nicht nur. Es ist dann so, dass man über die Krankenkasse, also man braucht einen Arzt, der das erstmal so einstuft, der sagt, man ist jetzt in einer palliativen Situation. Und dann kann man das beantragen auf Rezept und dann kommt ein ambulanter Palliativdienst zu einem nach Hause. Der besteht aus einer Ärztin oder Arzt immer und aus Pflegepersonen, aber auch aus einer Art Seelsorgerfunktion. Also man kann dann auch bestimmte Dinge besprechen. Es geht da schon dann darum, viele fragen nochmal Dinge, es geht schon ums Lebensende. Ne? Also es geht eher um Unterstützung, wenn man vielleicht nicht mehr so viel Zeit hat. Aber ein Palliativdienst kann auch manchmal kommen, das gibt es auch schon hier erlebt, und der verabschiedet sich wieder von dem Patienten, der Patientin, weil sie stabilisiert ist.
Ja, vielleicht nur temporär auch so starke Schmerzen während einer Behandlung oder nach einer Operation.
Ja.
Und dann, wenn man wieder auf dem Damm ist sozusagen, wieder fit ist, dann wird man auch wieder aus der palliativen Situation entlassen.
Genau, so ist es, das gibt es auch. Und häufig ist es aber so, dass Menschen sich eher später melden. Also es ist dann schon eher so, dass die Personen in einer palliativen Situation unterstützt werden. Was du schon sagst, Schmerztherapie, ne? Also schmerzlindernd, symptomlindernd.
Ja, keiner muss zu Hause Schmerzen erleiden. Ne? Man hat das Anrecht,
genau,
auf diese SAPV.
Ja, da am besten immer über den Arzt gehen, den Behandler und Behandlerin und auch fragen, ist es soweit? Oder manchmal fragen es auch Angehörige. Und es kann auch sein, dass es noch nicht soweit ist und es abgelehnt wird, weil was wollen Menschen? Die meisten wollen zu Hause unterstützt werden. Ne? Gibt selten Menschen, die sagen, ich möchte nicht mehr fit sein, so, ne? Sondern die meisten Menschen wollen in der gewohnten Umgebung sein. Und das ermöglicht dieses SAPV, die Idee, nämlich ambulant palliativ zu versorgen. Ja,
ja, dass man ja zu Hause dann mehr Zeit hat und das genießen kann und nicht ins Krankenhaus muss dafür. Ne?
Genau.
Ja, ja, Lydia, fallen dir sonst noch Angebote ein für Krebserkranke, wo wir gerade bei SAPV waren und zu Hause, wenn man etwas fitter ist? Gibt es irgendwelche Angebote, wo du sagst, das, Das würdest du empfehlen oder das empfiehlst du immer?
Ja, genau. Ich würde den Bogen wieder zurückschlagen. Also Menschen, die nicht in der palliativen Situation sind, sondern in vielleicht gerade in Krebstherapie, auch interessanterweise Menschen, die gerade beginnen mit einer Krebstherapie. Ich nehme mal Chemo. Da ist es sehr wichtig, in Bewegung zu bleiben. Also mittlerweile sagt man, sollten das auch alle Ärztinnen und Ärzte betonen, dass die beste Sache ist, was man selber für sich tun kann, sich zu bewegen. Und sozusagen, man sagt ja manchmal, Sport als Medikament einzusetzen. Also um eben wieder, so gut es geht, schmerzfrei zu sein, kann man auch sogenannten Reha-Sport machen. Das kann man sich verordnen lassen. Also wir hatten vorhin von Reha gesprochen, das ist ja stationär. Es gibt aber auch ambulant einfach Reha-Sport, was man sich als Rezept verordnen lässt, vom Onkologen, von dem Facharzt, vom
Hausarzt. Und ich entscheide dann, wie oft das ist? Oder?
Ja, also in der Regel einmal die Woche.
Okay.
Und was da gut dran ist, man hat eine Gruppe. Ich nehme jetzt mal Lungenkrebserkrankte. Ja. Da ist es dann vielleicht eine Lungengruppe, die eben Lungensport macht. Mhm. Denn auch da ist ja wichtig, genau die Lungenfunktionen, also die Muskeln zu stärken. Aber das kann man bei allen Krebserkrankungen sagen. Also zum Beispiel auch Brustkrebs, geht es um Haltung. Ne? Wie könnte man dem entgegen, Schonhaltung entgegenwirken? Mhm. Und wichtig immer abzuklären mit dem Behandler, wäre man jetzt bereit, also könnte man das tun? Welche Bewegung wäre gut? Und sich dann ein Rezept verschreiben zu lassen.
Ja, gut.
Ausstellen zu lassen. Und dann kann man, auch da haben wir im Haus, so viel zum Thema Angebot der Bremer Krebsgesellschaft, wir haben eine Krebssportlotsin im Haus, die erstens ausgebildet ist, welche Bewegungen könnten passend sein und die Angebote
filtert
und kennt, ne? Für Bremen jetzt, ne? Dann könnte man sagen, ja, hier ist vielleicht eine Gruppe, ich nehme jetzt mal eine Brustkrebsgruppe, die trifft sich einmal die Woche. Und dann ist es eben nicht nur Bewegung, sondern es ist auch ein bisschen Austausch. Es ist auch ein bisschen mit Gleichgesinnten zusammenkommen, ne?
Ja, ja. Das ist eine Art auch Nebenwirkungsmanagement. Das ist bei uns immer so bei den Lungenkrebsgruppen.
Ja.
Dass man, ja, welche Nebenwirkung hast du?
Ja.
Was nimmst du dagegen?
Genau.
Oder was tust du dagegen? Außer jetzt Sport, ne?
Ja, oder manchmal haben wir Menschen in der Beratung, die sagen, oh, ich möchte nicht in eine klassische Selbsthilfegruppe, für die ist gut, in so vielleicht ein Sportangebot zu gehen.
Wo man so ja nebenläufig nochmal was bespricht. Ne?
Ja.
Also dafür brauche ich ein Rezept
und
von euch kriege ich die Adresse.
Ja, beziehungsweise von uns gibt's die gibt's das Angebot der Krebssportlotsin, dass die dann gemeinsam gucken.
Das ausfiltern.
Genau. Oder man sucht sich das selber. Ich meine, wenn man jetzt auf dem Land irgendwo lebt, ich nehme jetzt mal den Speckgürtel von Bremen, Niedersachsen, da kennen wir jetzt nicht jedes Studio, das nicht, ne? Aber man kann da selber gucken, was gibt's für onkologischen Reha-Sport? Das ist so das Stichwort.
Gutes Schlagwort.
Ja. Also nicht, es geht da nicht um orthopädisch, es geht nicht um Herz-Kreislauf-Gruppe, da gibt's ja auch viele, Rheuma-Liga. Nee, es geht dann wirklich um den onkologischen Reha-Sport.
Ja.
Und das ist hilfreich, aber es gibt auch Menschen, die sagen, ich mache meinen Sport, den ich sonst mache. Und ich finde bei Sport so wichtig, sich zu sagen, es geht darum, in Bewegung zu kommen. Es geht nicht um Leistung, unbedingt jetzt einen Marathon zu laufen, sondern es geht darum, sich selber da was aufzubauen, als Kräftigung. Ja.
Wo du eben schon bei Brustkrebs warst.
Ja.
Auch ein Mythos und eine E-Mail, die wir bekommen haben. Einer Brustkrebspatientin steht jedes Jahr ein neuer BH zu. Nur so als Überschrift von einer E-Mail, wo ich gar nichts zu sagen kann.
Ja, also das ist das Thema Hilfsmittel. Ne? Also je nachdem, was für eine Brustkrebserkrankung, also wurde man brusterhaltend operiert oder gab es eine Mastektomie, also Brustabnahme, gab es eine Angleichung oder hat man, dann gibt es verschiedene, also gibt es eben Hilfsmittel, nämlich spezielle BHs. Und da bekommt man welche von der Krankenkasse, genau. Und zwar regelmäßig. Das kann man dann einreichen, ein Rezept.
Auch wieder vom Hausarzt? Vom
Hausarzt oder eben vielleicht
Onkologe
oder Gynäkologin.
Mhm, ne? Okay.
Und auch einen Badeanzug bekommt man zum Beispiel. Weil das ist ja dann spezieller, ne? Je nachdem, wie die Brust beschaffen ist sozusagen. Oder wie da die Gegebenheiten sind. Und das kann man tun, ja.
Okay.
Wenn es da irgendwie Schwierigkeiten gibt, hilft es auch manchmal. Also entweder wenn man die Kraft hat, da selber nochmal hinzuschreiben, an die Krankenkasse. Mhm. Oder zum Beispiel, ein klassisches Beispiel sind auch Perücken. Also ich nehme jetzt mal Frauen, die durch Chemotherapie die Haare verlieren, leider, die bekommen eine Perücke. Und da gibt es aber auch verschiedene. Und dann ist ja auch immer wieder wichtig, welche nimmt man und welche möchte man. Und da gibt es auch Zuzahlungen, aber da darf jetzt die Krankenkasse das nicht verweigern. Ne? Aber die Krankenkasse darf sagen, nur eine spezielle Perücke.
Okay.
Also da gibt es halt dann Unterschiede. Ne?
Ja, ich keine Ahnung.
Ja. Aber das ist so das Thema Hilfsmittel. Also da lohnt es sich schon auch nochmal vielleicht nachzufragen.
Ja.
Ja.
Fällt dir sonst noch was ein? Wenn wir schon beim Thema Hilfsmittel sind, wir hatten jetzt BH, Badeanzug, Perücke,
genau,
Rollator und Griffe hatten wir schon in der Pflegeversicherung.
Ja, nee, das sind eigentlich so die Dinge,
die erstmal präsent sind.
Die präsent sind, genau. Vielleicht nochmal zu dem Stichwort Reha, also stationär, dass man, vielleicht haben das manche Menschen schon gehört, Anschlussheilbehandlung, AHB.
Gehört habe ich.
Genau. Das ist inhaltlich das Gleiche wie die onkologische Reha bei Krebserkrankten. Mhm. Ne? Aber da geht es immer um den Zeitraum, wann man was beantragt. Da gibt's sozusagen Fristen, ne, wann macht was Sinn und so weiter. Und da würde ich immer denken, wenn Menschen da unsicher sind, ist eigentlich auch ganz gut, nochmal nachzufragen. Weil da ist Google auch nicht so gut.
Nee.
Weil man da halt mehr, also man kommt da häufig weg von onkologischen Rehas, sondern zu anderen. Und aber das könnte man tun. Beides wäre möglich, ne?
Also beides aufeinander folgend.
Ja, also zum Beispiel, ich sage mal, manche Menschen haben also eine Krebserkrankung und wurden zum Beispiel bestrahlt. Und dann können die während der Bestrahlung eine Anschlussheilbehandlung beantragen und über das Krankenhaus, über den Sozialdienst und fahren dann im Anschluss, also bei Bestrahlung ist es so, dass man 3 Wochen auf jeden Fall erstmal zu Hause ist, damit sich die Haut regeneriert. Und dann könnte man in eine Reha fahren, wenn man dann einen Platz bekommt. Und es ist eine Anschlussheilbehandlung dann.
Okay, also kriegt diese Anschlussheilbehandlung dann praktisch schon vorher die 3 Wochen und geht dann in Kur?
In Reha. Genau, geht dann in die Reha.
Schon wieder Kur gesagt.
Genau. Und der Zeitpunkt ist aber wichtig, wann beantragt man was. Es gibt auch Menschen, die sagen, nee, ich möchte erstmal zu Hause sein nach Therapie, ich möchte nicht sofort losfahren. Dann macht man diese Anschlussheilbehandlung eben nicht. Ne? Das geht auch. Oder manche Menschen haben eine Operation, eine größere, und keine Behandlung danach. Oder erst irgendwann eine andere Krebstherapie und dann gehen die dazwischen in die Anschlussheilbehandlung. Ja,
okay. Ja, sehr kompliziert. Ich habe es immer noch nicht richtig verstanden. Wenn ich es bräuchte oder das machen will, müsste ich auf jeden Fall zu dir kommen.
Ja.
Weil das ist schon sehr, sehr komplex, das Thema, finde ich. Ein anderer Mythos, den wir sehr oft, ich glaube, eigentlich ist es die Nummer 1 schon fast, ist Nahrungsergänzungsmittel.
Oh ja. Ja.
Ich verneine das immer, weil mir ist die Gefahr bewusst, dass man zum Beispiel Grapefruit nicht einnehmen darf oder ja einfach Johanniskraut, andere, ich sag mal, Wirkstoffe, die irgendwo drin sind. Deswegen halte ich mich da komplett zurück und nehme auch keine ein, außer Vitamin D, weil das natürlich auch bei mir festgestellt wurde im Winter, dass da ein Mangel ist.
Genau.
Also nehme ich es ein. Aber es wird ja mit diesen Dingen viel, viel Geld verdient.
Mhm.
Und ich mag nicht, wenn man mit Krebs Geld verdient. Deswegen halte ich mich da komplett raus.
Mhm.
Aber vielleicht kannst du als neutrale Beobachterin dazu auch nochmal was sagen.
Ja, gerne. Ich mag das auch nicht, wenn mit Krebs Geld verdient wird.
Sehr gut.
Und vor allem mit den Ängsten der Menschen. Das finde ich immer schwierig, denn Menschen halten sich an Strohhalme fest, also krebserkrankte Menschen. Natürlich, wenn man denen jetzt sagen würde, das und das könnte eventuell helfen, dann nehmen die das. Weil das ist total verständlich.
Ja.
Ich finde, da ist wirklich die Verantwortung bei den Firmen, dass die das nicht so bewerben. Und es ist genau wie du sagst, es gibt viele Nahrungsergänzungsmittel, die nichts bringen, die einfach verschwendetes oder wie sagt man, rausgeworfenes Geld sind. Ne? Aber wenn, ich würde immer sagen, ein Mensch sollte sich durchchecken lassen, ein krebserkrankter Mensch von einem behandelnden Arzt. Und wenn da wirklich jetzt heißt, ne, Vitamin D-Mangel, ja, dann spricht da auch nichts dagegen, was zu nehmen. Aber per se was zu nehmen oder zu sagen, ich unterstütze jetzt meine Krebstherapie mit den und den Nahrungsergänzungsmitteln, das tut nicht Not. Und da erinnere ich immer an den an das Leitlinienprogramm Onkologie. Mhm. Man kann zu jeder Krebserkrankung die Leitlinien nachlesen, die Patientinnenleitlinien. Und man kann eine nachlesen, die heißt Komplementärmedizin. Komplementärmedizin heißt, was kann ich ergänzend tun für mich mit bei einer bestimmten Krebserkrankung. Das heißt nicht, dass man jetzt die ganze Zeit nur noch Kurkuma isst, ne? Oder hast du gesagt, ja, das eben genau nicht mit Grapefruit, genau. Und so. Also da steht so ein bisschen was drin, was hat Wirkung, was nicht, was ist erforscht in der Onkologie und man hat das schwarz auf weiß. Das nehmen wir häufig in der Beratung, wenn wir gefragt werden, gibt ja verschiedene Dinge, die manche Menschen machen.
Das wusste
machen,
ich auch nicht, dass es eine Leitlinie für Komplementärmedizin
genau,
gibt.
Das ist interessant. Ja, und das ist sozusagen zusätzlich. Ne? Mhm. Also und der Hauptpunkt, was man aber für sich machen kann, ist wirklich Bewegung und sich ausgewogen ernähren. Und zwar so, wie wir das alle kennen. Ne? Also eigentlich ist es nicht anders als Nicht-Krebserkrankte. Aber du hast recht, es gibt so ein paar Punkte, wenn man jetzt Chemo oder Immuntherapie erhält, das müsste man mit dem Arzt besprechen. Mhm. Was eben No-Go ist sozusagen. Aber weil wir da bei den Ergänzungsmitteln waren, da wird viel beworben, medial oder wie auch immer, ne, Internet, was gar nicht passend ist. Und wenn man unsicher ist, das lieber nachlesen. Also lieber bei der beim komplementärmedizinischen Leitfaden vielleicht nachlesen, ob das erforscht wurde. Und wenn man nichts dazu findet, keine Belege, dann ist es meistens nicht passend. Dann ist es meistens nicht wirkungsvoll. Und was manchmal auch Menschen sagen, also Ärzte und Ärztinnen, was ich total wichtig finde, würde es etwas geben, was wirklich wirkt, dann würde man das doch, dann wäre das der Standard.
Ja, würde es jeder.
Ja, würde es, genau. Und deswegen nochmal kurz zur Schulmedizin, ne? Das ist, der Standard ist nun mal immer noch, je nachdem, ne, bei welcher Krebserkrankung, Bestrahlung, Chemotherapie, Immuntherapie, ne?
TKIs.
Genau. Und deswegen ist wichtig, auch da nochmal sich nicht zu verkaufen zu lassen, ne? Nochmal zu diesen Nahrungsergänzungsmitteln und trotzdem sich bewusst zu machen, natürlich würde man das wollen, dass man um eine Chemo oder eine andere Krebstherapie drumherum kommt. Ne?
Ja, das ist ja das, ne? Das, was, warum man das macht. Ja. Also man will was tun, man will die 0,1% sein, die vielleicht so eine metastasierten Lungenkrebs überlebt und würde natürlich dafür auch jeden Morgen eine Extrapille schlucken, wenn das wirkt. Ne?
Ja, genau.
Und ich glaube, daher kommt diese Sehnsucht, irgendwas zu finden oder der Erste zu sein, was bei TikTok oder YouTube vorgeschlagen wurde und das dann auch zu nehmen. Ne? Ja. Also ich kann diese Sehnsucht absolut nachvollziehen. Aber ja, man muss vorsichtig sein, dass nicht diese Sehnsucht dann dafür sorgt, dass man irgendwas einnimmt, was mein eigenes Medikament, was ich einnehme, dann an der Arbeit behindert. Mhm. Ne? Das ist eigentlich so das, wovor ich großen Respekt habe. Ja. Also, dass ich nicht irgendwas einnehme, was nachher eigentlich genau das Gegenteil eigentlich bewirkt.
Ja. So, genauso sehe ich es auch. Und das war ja eingangs das mit dem Strohhalm. Ne? Ja. Natürlich, Menschen streben danach, die beste Möglichkeit für sich zu finden. Ne? Also deswegen, das soll nicht heißen, also das ist klar, warum die Menschen das tun. Ja. Ne? Ich prangere da eher die Unternehmen an, die das streuen, ne? Und halt Geld damit verdienen.
Wenn man sich gut ernährt und in Bewegung bleibt, ist das schon, ich sag mal, ein sehr großes Pfand, was man da, ich sag mal, für sich hat und in den Ring werfen kann.
Ja.
Das denke ich auch.
Mhm. Und alle anderen Werte werden gemessen, ne? Durch die Behandler und Behandlerinnen.
Ja, wenn nicht, muss man darauf hinweisen.
Ja,
ne?
Genau, auf
sagen,
jeden Fall.
Bitte nochmal ein großes Blutbild.
Genau.
Und ich möchte, in strenger Kontrolle. Also ich bin zum Beispiel alle 4 Wochen bei der Hausärztin und bekomme, Blut abgenommen.
Ja.
Und ich kann, ja, die meisten Werte, natürlich nicht alle Werte, die es so auf der Welt gibt, aber ich weiß nicht, bei mir sind es, glaube ich, 30 Stück oder so, also ziemlich viele. Da kann man ganz gut erkennen, ob dem Körper irgendwas fehlt oder nicht. Und ansonsten muss man das vielleicht einmal extra bezahlen, ne? Das ist ja auch noch eine Möglichkeit, wenn man den Wunsch wirklich hat.
Ja, also
natürlich. Wenn der in einem brennt,
dann
soll man dem nachgehen, ne? Weil so teuer ist das dann auch nicht, wenn man diesen Wunsch wirklich hat. Wahrscheinlich günstiger als jeden Monat dann Nahrungsergänzungsmittel zuzuführen. Ne?
Das stimmt, ja.
Ja, Lydia, hast du noch was den Zuhörerinnen zu sagen? Fällt dir noch was ein, was ich nicht gefragt habe, welchen Mythos ich dir nicht serviert habe?
Nein, im Moment nicht. Also ich finde, wir haben viel besprochen, ne? Ja. Viele Themen. Vieles ist hochkomplex, ne? Merkt man ja.
Man braucht einen Anschlusstermin.
Braucht einen Anschlusstermin. Ja. Und ich finde immer wichtig, eine liebe Kollegin hat das immer gesagt, die schon in Rente ist, die sagte nämlich, es gibt keine leichten Antworten.
Ja.
Also, und es gibt auch keine einfachen Antworten. Und deswegen ist es so wichtig, in der Beratung, finde ich, ne, mitzuschwingen, auf Augenhöhe zu sein, nicht irgendwas vorzugeben, weil man es nicht kann. Mhm. Ne? Es ist wirklich zu gucken, was ist möglich. Aber das Credo auch bei uns, bei der Bremer Krebsgesellschaft ist, und auch bei mir in der Beratung, es ist immer irgendetwas möglich.
Ja.
Und das versuchen wir auszuschmücken. Egal in welcher Phase der Erkrankung. Und das kann in Anführungszeichen was Kleines sein, was aber eine große Wirkung hat für jemanden. Und da eben mitzuschwingen, zu gucken, was gibt es für Möglichkeiten, ne?
Ja, für mich hat sich auch wieder herausgestellt heute, dass, also jeder Krebs ist ja total individuell.
Ja.
Durch Molekularanalyse, Genomanalyse wird das immer zugeschnittener für die Patienten. Ich merke aber auch hier wieder bei dir, auch jede Beratung ist auch wieder zugeschnitten. Also man soll sich ruhig trauen, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil wie du das schon vorhin sagtest, dein Bauchladen oder dein Werkzeugkoffer hat ja für jeden Krebspatienten eine unterschiedliche Auswahl parat. Ne?
Ja.
Und selbst ich jetzt nach anderthalb Jahren Krebserkrankung habe all diese Werkzeuge, die du für mich hättest, noch gar nicht ausgeschöpft.
Mhm.
Also ich muss auch immer wieder, wenn du erzählst, kurz stehen bleiben und denken, oh, das musst du auch noch machen, weil ich es einfach nicht wusste.
Also ja.
Das ist ja auch.
Genau, und wichtig ist das Wissen darüber oder die Information. Und dann die Entscheidung obliegt dann bei der Person.
Will ich das?
Ne? Will ich das oder nicht? Oder ist es mein Weg, mein individueller oder nicht? Ne?
Ja, vielen Dank, Lydia.
Sehr gerne.
Dann war es das auch mit der zweiten Folge mit dir.
Schön, ja.
Danke, dass du eigentlich alle Fragen beantworten konntest. Das ist ja auch viel, viel wert, dass du nicht gesagt hast, sondern du konntest auf jede Frage eine Antwort finden. Und wenn ihr als Zuhörer noch Fragen an Lydia habt, könnt ihr die gerne stellen. Wir leiten die weiter und beantworten die dann in den nächsten Folgen. Und ja, Lydia, ich sage einfach nur danke und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Genau, sehr gerne. Ich war gerne da. Danke.
Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.